Ich fange ganz basal einmal an. Es gibt den Begriff von Individuum, also das kennt jeder aus eigener Erfahrung, wie es ihm geht, was er tun will, was im Moment die Handlungsoption ist, wie man handeln muss, das Ich-Bewusstsein und das Ich-Erlebnis. Und es gibt auch das Gemeinschaftsgefühl, und die Kollegin Buder-Bessel sagt, nach Adler ist es angeboren. Thomas Macho hat jetzt die Ambivalenz dieses Gemeinschaftsgefühls, die Polarität in einem historischen Prozess dargestellt. Aber wenn wir jetzt ganz am Anfang eine ganz fundamentale erste Frage stellen, wie ändert sich denn diese Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten? Wir haben viele Antworten gehört, aber darf ich euch noch einmal ersuchen, es knapp zu resümieren. Magst du anfangen, Margot?
Ich glaube, dass, also ich spreche jetzt vielleicht von meinem Bereich, von der Psychotherapie und auch von der Schule, dass die Idee der Gemeinschaftserziehung, glaube ich, nicht mehr im Vordergrund gestanden ist, sondern Konkurrenzdenken auch eingezogen ist. Eine Kollegin hat mir gesagt, sie hat versucht, den Satz Geiz ist geil zu problematisieren, und die Kinder waren überrascht, was sie da eigentlich will. Und ich denke, das war halt ein gesellschaftlicher Trend, und ich glaube, ein wichtiger Punkt liegt aber auch in der Ausbildung der Pädagoginnen und der Pädagogen, weil sie genau nicht das lernen, nämlich ich glaube, um gut mit Menschen umgehen zu können, braucht es ein Stück Selbsterfahrung, ein Stück Selbstreflexion, um sich auch in andere einfühlen zu können. Genau das macht unsere Pädagogik derzeit nicht.
Das ist einmal ein schöner erster Punkt, sehr klar zum Ausdruck gebracht. Ein Fundament ist, dass Solidarität und Gemeinschaft kein Lehrziel, und die jungen Leute würden sagen, es ist kein cooles Lehrziel. Cooler ist es, sich durchzusetzen und zu signalisieren, man ist stark und man kann sich stark darstellen. Ein anderer Punkt von dir war, es mangelt offensichtlich an Anleitung zur Entwicklung einer Selbstreflexionsfähigkeit. Setzen wir das noch in der Runde fort, liebe Kollegin Bruder-Betzel.
Ja, also ich würde Frau Matschiner voll recht geben, dass die Gemeinschaftserziehung, das klingt immer etwas verstaubt, dass die Rücksichtnahme auf andere oder das meinetwegen Gemeinsame, dass das, ich finde, in den letzten 30 Jahren besonders abgenommen hat, und eine Zeit lang, also als ich noch jünger war, eine Zeit lang waren die Fähigkeit, Konflikte auszutragen, die Fähigkeit zu kooperieren, so hat man das ausgedrückt, auch zum Beispiel in der Schulklasse, oder Rücksicht zu nehmen auf Schwächere in der Klasse. Ich denke, das ist jetzt zurückgenommen worden. Und wenn ich habe es auch in der Therapie häufig mit Studenten zu tun, wenn ich mir angucke, wie die wirklich gefordert werden, dass sie nur an ihre Klausuren denken und an nichts mehr anderes und an die Bestnote, da drückt sich das einfach aus, was gesellschaftlich und ökonomisch gefordert ist. Gleichzeitig wollen wir es vielleicht nicht ganz so schwarz sehen, gibt es immer wieder Unterstützung gegenseitig, das ist ganz klar.
Ja. Ja, vielleicht darf ich dich, du hast am stärksten jetzt historisch ausgegriffen über die letzten 300 Jahre von der Aufklärung, der Akzentuierung von Individualität und der Gegentendenzen. Es ist ja eines klar geworden, Gemeinschaft oszilliert oder pendelt zwischen einerseits einem Wir-Bewusstsein und der Möglichkeit eines kosmopolitischen Denkens, also einer Vorstellung, dass Bürgerinnen und Bürger und die Gemeinschaft alle Matrosinnen und Matrosen des Raumschiffs Erde umfasst. Aber wie würdest du diese Entwicklung jetzt noch ganz knapp auf den Punkt bringen? War das nicht einfach eine historische Entwicklung, die von der überschaubaren Globalgesellschaft, der im großen dörflichen, überschaubaren Strukturen, wo jeder jeden kannte, hin zu einer Gesellschaft, die versuchen muss, jetzt Gemeinschaft über auch abstrakte Zielsetzungen zu etablieren. Vielleicht kannst du mit dem Blick jetzt auf die historische Entwicklung noch einen ganz kurzen zusammenfassenden Bogen zeigen.
Ja, vielleicht ganz kurz. 300 Jahre waren es nicht, etwas mehr als 200. Es ist eigentlich ohnehin erstaunlich, was in diesen 230 Jahren, seitdem Kant diesen Essay schreibt und seitdem überhaupt sowas wie Schulpflicht eingeführt worden ist, passiert ist. Ich glaube, zunächst mal muss man sagen, wir können uns eine Welt überhaupt nicht mehr vorstellen, in der auch ein Verhältnis von Eliten, von sozialer Ungleichheit, in der nur 5-10% der Gesellschaft lesen und schreiben kann. Wo sie also am Dorf zum Beispiel, wenn es um irgendein komplizierteres Verhältnis in Sachen Besitz oder was weiß ich geht, irgendein Problem, wo sie zu dem einen, der vielleicht am Dorf lebt und so Urkunden und Texte lesen kann oder Antwortbriefe verfassen kann, hingehen müssen, um das zu kriegen. Das ist die große, darin bin ich ganz auf der Seite von Gellner, das ist die große Umwälzung, die im späten 18. Jahrhundert beginnt und lange noch nicht abgeschlossen ist. Und so sehr ich berechtigt finde, was Sie auch an Kritik an unserer gegenwärtigen Schule äußern, wir dürfen natürlich auch nicht übersehen, dass wir, was die Geschichte der Schule betrifft, auch einen langsamen Entwicklungsprozess absolviert haben. Die ideale und gute Schule hat es in diesem Sinn noch nie gegeben. Deshalb dürfen wir nicht aufhören, uns darum zu bemühen. Aber das hat es noch nicht gegeben. Und ein zweiter Faktor, den ich gern noch ins Spiel bringen würde, ich habe es in meiner Rede ja auch kurz erwähnt, das ist die Bedeutung, das Gewicht von dem, was man soziale Medien nennt. Und deren Pointe, ich vergleiche das immer gern mit einem zweiten Alphabetisierungsschub, besteht eben gerade darin, dass sie Menschen plötzlich eine Äußerungsmöglichkeit, wie lapidar die jetzt auch immer daherkommen mag, wie Hartschott, mit wie vielen Rechtschreibfehlern, ganz wurscht, eine Äußerungsmöglichkeit eröffnen, die sie so vorher nicht gehabt haben. Und das ist sehr jung. Das ist etwas, was wir historisch noch kaum überblicken. Das sind 10 Jahre. Ich glaube, Facebook ist 2006 ans Netz gegangen, Twitter 2007.
Vielleicht, um es nur zu erläutern an einem Aspekt. Beziehungen, wenn sie sehr heiß und intensiv waren, da haben dann die Partnerinnen und Partner einander, in Wien musste man, glaube ich, einen Brief bis um 12 Uhr abgeben, dass er bis um 18 oder 19 Uhr per Express zugestellt wird. Mittlerweile haben Beziehungen in SMS-Geschichten eine große Dichte und es gibt 30 Schreiben und 30 Antworten und ich glaube auch, dass man noch nicht abschätzen kann, was das eigentlich bedeutet. Also, aber vielleicht noch einmal zurück, eine Frage an das Podium. Also die Gemeinschaft, die wir vermissen, die als Lehrziel, wie Marco Marcina Zollner sagt, nicht vorhanden ist. Das kommt merkwürdig vor. Es ist als Lehrziel nicht in den Lehrplänen eingeschrieben, dass Solidarität, gemeinsames Teamwork auch eine Aufgabe sein kann. Vielleicht kann man dazu noch eine kleine Runde machen zu diesem Mangel an Solidarität als Lehrziel.
Ja, darf ich also auch anschließen an Herrn Macho. Das eine wollte ich noch mal fragen, ob Sie nicht auch bei Kant beides sehen, sowohl das Hochhalten des Individuums oder die Aufforderung, als Individuum zu handeln, als auch gesellschaftliche Rücksichten zu nehmen, kategorische Imperativ. Und dann gibt es auch die Kritik der praktischen Vernunft, in der gesellschaftliche Regeln, mit denen er sich da befasst. Und das andere wollte ich auch, das ist schon richtig, dass die Kommunikationsfähigkeit durch die sozialen Medien und durch das Ganze enorm gestiegen ist. Und Das ist natürlich noch kein Gemeinschaftssinn, aber es ist sowas wie eine soziale Kompetenz, ist gestiegen. Und als Erziehungsstil Ziel fehlt es auch nicht. Es ist ja in jedem, also viel mehr als früher, die Teamfähigkeit, also das Vernetzen, sich mit anderen vernetzen im Beruf, die Teamfähigkeit wird ja auch gefordert. Von daher ist es eine Art von ja, Gemeinschaftlichkeit natürlich oder soziale Kompetenz durchaus gefragt, aber es ist eben in ganz scharfem Gegensatz dann auch wieder die Konkurrenzfähigkeit.
Wie ist denn das mit dem Wir-Bewusstsein? Gemeinschaft konstituieren sich doch immer durch ein Zusammengehörigkeitsbewusstsein. Das sind wir und außen sind die anderen. Besteht diese Gefahr nicht stets?
Nein, ich glaube, es ist ein ständiges Hin- und Herschwanken zwischen einem eigenen Bedürfnis und einem Wir-Gefühl. Es gibt ein ganz tiefes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und das heißt, das Teilen mit jemand anderem etwas. Das ist, glaube ich, wirklich, wir wissen es aus der heutigen, aus der Säuglingsforschung, dass das wirklich etwas angeboren ist, dass das Kind sehr früh schon diese Bindung sucht. Sie wird vielleicht dann nicht ausreichend kultiviert. Sie ist von Anfang an da und es gibt ein stetes Bemühen. Ich vermute ja fast, dass gerade diese rechten Bewegungen genau dieses Bedürfnis ansprechen und nicht nur allein aus dem Gefühl einer Minderwertigkeit und ich wäre überhöht, weil ich jetzt in einer Gruppe da bin, sondern weil ganz archaische Bedürfnisse befriedigt werden von ich gehöre wo dazu, ich bin ein wichtiges Mitglied, ich werde geschätzt. Dass darum wieder die Individualität oft in Frage gestellt wird oder nicht gefragt, es ist die Gefahr dabei, weil das führt ja zu einer Unterwerfung und nicht zu einer ständigen Reflexion.
Wo besteht die Gefahr, also dass Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Persönlichkeitswachstum zurücktritt und Selbstdarstellung in den Vordergrund tritt, Selbsterkenntnis zurück und Egomanie vortritt?
Entwicklungspsychologisch kann man ja, wovon du sprichst, ist ja eine, was wir im modernen Begriff narzisstische Persönlichkeitsstörung nennen. Und da wissen wir schon, wie sie entsteht.
Nämlich aber haben die nicht alle?
Nein, die haben nicht alle. Wir sind vielleicht, ich glaube, ein gesunder Narzissmus, ein gesunder Selbstwertgefühl ist ja ganz wichtig. Aber er ist zu unterscheiden vom pathologischen Selbstwertgefühl, vom pathologischen Narzissmus, der einfach darin beruht, dass diese Abstimmung zwischen Mutter und Kind oder Kind und Vater permanent misslingt und das Kind permanent nicht seine grundlegenden Bedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach gefüttert werden oder was immer erfüllt kriegt. Und dann nimmt das Kind sich selbst zum Ideal. Das sich selbst lieben ist eine Notlösung. Das ausschließliche sich selbst lieben ist eine Notlösung, um überleben zu können.
Aber bei Alfred Adler ist die Grundlage für die Erziehbarkeit des Menschen die frühkindliche Sozialisierung. Wie sehen das die gegenwärtigen Adlerianer?
Also die frühe Erziehung ist ganz wichtig, das merken wir an allen möglichen Lebensäußerungen, die wir als Erwachsene dann auch haben, können wir immer zurückgreifen auf früher. Aber jedenfalls, Erziehung ist nicht einfach Produkt von außen, sondern auch Selbstgestaltung.
Also wenn wir tatsächlich über sowas wie Gemeinschaftsbildung oder Gemeinschaftserziehung im Schulunterricht reden wollten, dann müsste man sagen, das, was eigentlich gelernt werden müsste, ist Konfliktfähigkeit. Denn dass wir Zugehörigkeit nur erwerben können über Nachahmung und Ähnlichkeit, das ist ja genau sozusagen die Katastrophe, in die das identitäre Denken hineinführt. Du kriegst Bindung, aber Bindung kriegst du sozusagen über Homogenität, über Ähnlichkeit, über die Verwandtschaft, über diese Ausweitung eines sozusagen familialen Sinns, von dem wir alle wissen, dass er ja eben auch so und so viele Katastrophen und Probleme, sonst würden alle Individualpsychologinnen und Psychologen keine Klienten mehr bekommen, nur deckt. Meistens sind die Katastrophen, die Leute dann sozusagen in Therapien bringen, solche, die was mit Familie und seltener dann auch mit Schule zu tun haben. Und wenn wir in der Schule zur Gemeinschaft erziehen wollten, dann müsste man sowas wie das Verstehen und das Umgehen können mit Konfliktpartnerschaft, mit Differenz, mit Unähnlichkeit, damit, dass das noch keine Katastrophe ist, die mich sozusagen das Leben kostet, wenn jemand anders denkt als ich, eine andere Meinung hat. Streitkultur, so etwas sozusagen positiv zu besetzen, das wäre sehr positiv und wichtig.
Ja, zur voranschreitenden Individualisierung und auch das Auflösen der Gemeinschaft, ist es nicht wichtiger, zuerst einmal die Ursachen zu bekämpfen, also die wachsende Ungleichheit und das Gefühl der Menschen, sie müssen gegeneinander kämpfen, um durchkommen zu können, das eben aus dieser Ungleichheit rührt. Und es ist ja ein Reflex, ein normaler Reflex der Menschen, dann in diese Haltung zu verfallen. Und muss man nicht zuerst eben diese wirtschaftlichen Probleme lösen, um dann ja, diese Weiterentwicklung zur Gemeinschaft und zur Solidarität fördern zu können?
Die Ökonomie ist an der Basis. Das ist ja auch ein Grundsatz, mit dem wir in gewisser Hinsicht aufgewachsen sind. Und ich habe inzwischen gelernt, daran zu zweifeln. Ich glaube, dass man umgekehrt viele Jahrzehnte lang auch in den ganzen linken und marxistischen Zirkeln die vergessen hat, wie wichtig es einmal war für den Aufstieg der Sozialdemokratie oder auch der kommunistischen Bewegung, Bildungsprogramme auf die Fahnen zu schreiben. Das haben die gemacht und das war ganz essentiell. Und das ist Gott sei Dank ja heute auch in der Auseinandersetzung mit Adler ein bisschen wenigstens deutlich geworden, dass es da um etwas Neues ging und etwas Wichtiges ging. Also ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen und gibt gute Argumente dafür, zu sagen, das ist eigentlich ein Prozess, den wir noch genauer verstehen und analysieren müssen. Die große Frage natürlich nach der sozialen Ungleichheit löst sich dadurch nicht. Aber vielleicht kann man sagen, dass wir das so genau wissen, ist auch wiederum ein Effekt kultureller Bildung. Weil wir nämlich Statistiken unbedingt abrufen können. Wenn Sie wissen wollen, wie viel die Reichsten der Welt verdienen, das mussten Sie vor 20 Jahren nicht. Aber das können Sie jetzt problemlos bei Google abrufen und sich anschauen. Und Sie können sich Einkommensverteilungen und Sie können sich Armutsgrenzen und dergleichen. Das ist, wir wissen diese Dinge, weil wir sie eben kommunizieren und uns kulturell erwerben können. Das ist etwas, was vergleichsweise neu und eben deshalb vielleicht auch nicht zu unterschätzen ist.
Ja, ich würde Ihnen da leider widersprechen und, und würde also freue mich, dass die Anmerkungen zur sozialen Ungleichheit gekommen sind. Weil für mich ist natürlich ist Bildung wichtig, aber Bildung hat nur einen begrenzten, erstens ist Bildung, wie Sie ja auch sagten vorhin, die soziale Mobilität ist keineswegs so hoch. Das heißt, die Bildung bekommen nur bestimmte Menschen, aber Erziehung allein, also im Sinn von, bringt eben nichts, wenn die soziale Ungleichheit bestehen bleibt. Und die ist eine gewollte soziale Ungleichheit. Und deswegen ist auch die Entsolidarisierung eine gewollte Ungleichheit, weil es sich eben einfach ökonomisch besser rechnet, wenn die Rente privat vorgesorgt wird, wenn die Löhne niedrig sind, wenn die Arbeitsverhältnisse prekär sind und so weiter. Und das führt zwangsläufig natürlich zu einer Entsolidarisierung. Und es gibt solidare Bewegungen, aber die sind weit weniger wirkungsmächtig heutzutage als vorher. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ja, Teamfähigkeit, aber ich halte es schon nicht für das Gleiche wie eine Solidarität, sondern das Wichtigste ist immer die eigene Karriere und das eigene Vorwärtskommen. Trotzdem haben Sie recht, dass die Kommunikationsfähigkeit gewachsen ist. Das ist ja auch so.
Gut. Ich glaube, es ist eigentlich alles gesagt. Vielleicht machst du das Schlusswort.
Kant ist heute mehrmals zitiert worden. Von ihm gibt es diese vier großen Fragen. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und die große Frage, was ist der Mensch? Ob Sie bei der Beantwortung dieser Fragen heute ein Stückchen mehr Unterlagen haben, um sie zu beantworten, müssen Sie selber beantworten. Ich lade Sie herzlich ein, wieder zu den Vorlesungen zu kommen. Kommen Sie gut heim und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.